ARD.
Beim EU-Gipfeltreffen in Brüssel blockiert die Slowakei das 18. Sanktionspaket gegen Russland. In Kiew ist ein krimtatarisches Lokal auf Erfolgskurs. Und auch für Israels Ministerpräsident Netanyahu könnte sich Erfolg einstellen. Hallo, ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Freitag, den 27. Juni um 8 Uhr. Eigentlich wollte man beim EU-Gipfeltreffen in Brüssel gestern das 18. Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg bringen. Dabei sollte es vor allem um Moskaus Energieeinnahmen, russische Banken und die Militärindustrie gehen. Vorläufig gescheitert ist es nun am Widerstand des slowakischen Präsidenten Fico. Vorläufig, weil Fico ergänzte, erst müsse sein Land Zusicherungen der EU-Kommission bekommen, die die Gasversorgung seines Landes nach 2027 sicherten. Die Slowakei bezieht ja einen Großteil ihrer Gaslieferungen aus Russland. Immerhin, ein Beschluss kann auf Botschafterebene in der kommenden Woche erzielt werden. Was sonst noch beim EU-Gipfel entschieden wurde, dazu unser Korrespondent Matthias Reiche aus Brüssel.
Die Situation in Gaza bleibt der große Streitpunkt in der EU-Außenpolitik. Einige Länder wie Spanien beschuldigen Israel des Völkermords und würden deshalb sofort das Assoziierungsabkommen der EU mit Israel aussetzen. Andere wie der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz lehnen das strikt ab. Und auch beim zweiten großen außenpolitischen Thema Ukraine konnte Ratspräsident Antonio Costa am Ende nur wenig Fortschritt vermelden. Die europäische Sicherheit ist verknüpft mit der ukrainischen Sicherheit, deshalb arbeiten wir weiter daran, einen gerechten Frieden zu finden und deshalb unterstützen wir den Weg der Ukraine in die EU. Gleichzeitig wollen wir den Druck auf Russland erhöhen, deshalb haben wir uns bei dem Treffen auf die Verlängerung der Sanktionen gegen Russland um weitere 6 Monate geeinigt. Es sind bisher 17 Sanktionspakete und ein 18. haben wir auf den Weg gebracht. Eigentlich sollte das heute schon formal verabschiedet werden, doch meldete der slowakische Ministerpräsident Robert Fico Widerstand an. Nun muss die Kommission seine Bedenken hinsichtlich der Gasversorgung nach 2027 erst noch ausräumen.
Für Bundeskanzler Merz war es sein erster Auftritt als Regierungschef bei einem EU-Gipfel. Und er war einer der Regierungschefs, die sich besonders stark für ein neues Sanktionspaket gegen Russland einsetzten. Für ihn ist damit der Gipfelmarathon erstmal beendet. 3 wichtige Treffen in 10 Tagen liegen hinter ihm. Schauen wir in die Ukraine. Trotz der Kriegssituation dort gibt es auch so etwas wie normalen Alltag. In Kiew liegt in einem Hinterhof ein krimtatarisches Lokal, Musafir, ist ein Symbol ukrainischer Beharrlichkeit. In Kiew genießt es eine enorme Popularität. Zunächst diente es vor allem dazu, ehrenamtlich Soldaten und Hilfsorganisationen mit Essen zu versorgen. Heute hat Musafir 4 Filialen und dient mit seiner Küche auch als Brücke zur krimtatarischen Minderheit im Land. Unser Korrespondent Peter Sawicki hat es besucht.
Bereits um die Mittagszeit füllen sich bei Musafir die Tische. Die rot-weißen Stuhllehnen sind mit goldenen Mustern verziert. Es duftet nach gegrillten Mahlzeiten. Musafir ist das wohl bekannteste krimtatarische Restaurant in Kiew. Anwohner Khalid schwärmt. Das Essen schmeckt hervorragend. Das Personal ist klasse. Viele der Mitarbeiter kenne ich seit langem. Zu Beginn der Invasion wurden hier zudem Soldaten aus Kiew verpflegt. Auch Darina ist Stammgast bei Musafir. Sie arbeite für eine koreanische Firma und bringe Kollegen oft hierher, sagt sie. Durch die vielen Besuche empfinde sie heute auch eine engere Verbindung zur krimtatarischen Kultur. Ich selbst habe zwar keine krimtatarischen Freunde, sehe aber, wie in der Ukraine der 18. Mai stärker ins Bewusstsein rückt. Das Datum, an dem die Krimtataren von der Krim deportiert wurden. Und zwar im Jahr 1944 auf Befehl von Diktator Josef Stalin. Kemal legt seinen Motorradhelm auf seine Sitzbank. Eine Kellnerin schenkt ihm einen Mokka aus einer kleinen Metallkanne ein. Kemal ist einer der Betreiber von Musafir und erläutert das Menü. Unsere Spezialität ist Cheburek, eine traditionelle krimtatarische, mit Fleisch gefüllte Teigtasche. Wir haben aber auch Plov, ein usbekisches Reisgericht, oder Eintöpfe. Wir bereiten das Essen auf einfache Weise zu und hoffen, unsere Gäste mögen es so. Das scheinen sie zu tun, denn Musafir hat in Kiew mittlerweile 4 Filialen. Zu Beginn der russischen Invasion war das so nicht absehbar. Das öffentliche Leben stand praktisch still und das Restaurant schloss vorerst, erinnert sich Kemal. Zunächst haben wir unsere verderblichen Lebensmittel an Bedürftige verteilt. Dann kamen aber viele Leute auf uns zu und sagten, wir brauchen durchgehend Essen, könnt ihr für uns kochen? Etwa für Hilfsorganisationen, aber auch für die Armee. Und so öffnete Musafir nach wenigen Tagen erneut, als eines der ersten Lokale in Kiew überhaupt. Schnell kamen auch reguläre Gäste wieder und der Umsatz wuchs. Doch in Kriegszeiten ein Unternehmen zu führen, sei schwierig, betont Kemal.
Wir machen okay in terms of customers.
Mit Blick auf die Kundenzahlen geht es uns gut. Inflation und Personalmangel erschweren es uns aber. Die Arbeit ist nicht immer profitabel. Parallel planen wir für schlechtere Zeiten. Wenn beispielsweise der Strom wieder häufiger ausfallen sollte, wie es in Kiew bereits der Fall war. Die derzeit gute wirtschaftliche Situation nutzt Musafir auch, um die Armee materiell zu unterstützen. Das sei das Mindeste, was man für die Soldaten tun könne. Kemal weiß, wovon er spricht. Er kennt das Leben in Kiew ebenso wie jenes an der Front im Osten der Ukraine, wo er als Fahrer eines Schützenpanzers kämpft. In Kiew ist er auf Heimatbesuch.
Kommen wir zum Nahen Osten. Erst vor wenigen Tagen ließ US-Präsident Trump verkünden, in der nächsten Woche gäbe es neue Verhandlungen mit dem Iran. Nun wies der iranische Außenminister Araghchi den Plan zurück. Und das tat er mit klaren Worten. Es gebe keine Vereinbarung, keine Absprache und auch kein Gespräch zur Aufnahme weiterer Verhandlungen. Vorausgegangen waren unterschiedliche Aussagen der Regierung über das Ausmaß der Schäden an den unterirdischen Atomanlagen. Während das geistliche Oberhaupt Khamenei die Auswirkungen herunterspielte, sprach Araghchi von schwerwiegenden Schäden, bei denen die iranische Atombehörde derzeit eine detaillierte Bewertung vornehme. Für den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu könnte sich der Krieg gegen den Iran nun als Glücksfall für seine weitere politische Karriere erweisen. Nach Korruptionsvorwürfen und Erfolglosigkeit im Gaza-Krieg scheint sich der Wind jetzt gedreht zu haben. Es gibt aktuelle Umfragen, die ihn zum ersten Mal seit einem Jahr wieder als geeignetsten Kandidaten für das Amt des Premierministers sehen. Und es gibt Beobachter, die vermuten, Netanyahu könne Neuwahlen anstreben. Aus Tel Aviv berichtet unser Korrespondent Jörg Poppendiek.
Die Menschen in Israel erleben ihren Ministerpräsidenten gerade so, wie sie ihn lange nicht erlebt haben. Im Vorwärtsgang. Benjamin Netanyahu sucht seit dem Krieg gegen den Iran die Öffentlichkeit. Den Kontakt mit Menschen gibt plötzlich sogar wieder Interviews. Wir haben einen großen Sieg eingefahren gegen den Unterdrücker, der kam, um uns zu vernichten. Wir haben die Bedrohung beendet, um die Ewigkeit Israels zu sichern. In den Monaten vor dem Krieg gegen den Iran stand Netanyahu vor allem im Gegenwind. Keine Erfolge im Gaza-Krieg, Korruptionsvorwürfe, der Druck seiner rechtsextremen Koalitionspartner. Große Teile der Bevölkerung trauen ihm außerdem nicht über den Weg. Der 12-Tage-Krieg gegen den Iran ist ein Wendepunkt. Einige Umfragen sehen Netanyahu zum ersten Mal seit über einem Jahr wieder als geeignetsten Kandidaten für das Amt des Premierministers. Auch seine Likud-Partei kann zulegen, analysiert eine Korrespondentin des Senders Channel 11. Das ist jetzt die Euphorie nach dem Iran-Krieg. In dieser Umfrage erhält der Likud aus zwei Ecken weitere Mandate. Zum einen aus der Liebermann-Ecke Wähler, die früher den Likud wählten und jetzt zurückkehren, und aus der anderen Ecke, die meisten Mandate ausmacht. Likud-Wähler, die vorher nicht gewählt haben, weil sie von der Politik enttäuscht waren. In israelischen Medien wird berichtet, unter Berufung auf enge Mitarbeiter, dass Netanyahu auf vorgezogene Neuwahlen setzt, um den Popularitätszuwachs zu nutzen, und zwar bevor die Stimmung wieder kippt.
Und dies noch zum Schluss. Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran dominiert derzeit die Öffentlichkeit. Was darüber droht, in Vergessenheit zu geraten, ist die Lage der Kinder und Familien in Gaza. SOS Kinderdörfer warnt, seit Ausbruch des Krieges im Iran seien die Verlassenheit und Verzweiflung in Gaza noch stärker geworden. Die Ernährungsnot würde immer größer und immer mehr Kinder litten an akuter, schwerer Mangelernährung. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Michael Hafke. Vielen Dank fürs Zuhören.